Und auf dieses Wort wollen wir hören und lesen aus 5. Mose 32, das Umfeld der Tageslosung von heute, die Verse 44 bis 47. Und Mose kam und redete alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volks, er und Josua, der Sohn Nuns. Als nun Mose das alles zu Ende geredet hatte vor ganz Israel, sprach er zu ihnen: Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dies Wort werdet ihr lange leben in dem Lande, in das ihr zieht über den Jordan, um es einzunehmen. Lebendiger Gott und Vater, zuallererst wollen wir dir ganz herzlich danken, dass wir heute Abend so hier zusammen sein können. Das ist für uns immer und immer wieder allein schon ein Grund, dir die Ehre zu geben. Diese Zäsur, die du uns schenkst in der Woche, herausgenommen aus allem anderen, sich zu sammeln mit denen, die dich kennen und deinen Namen lieb haben und deine Worte aufnehmen für uns, was für ein Geschenk. Hab auch ganz herzlichen Dank für Ulrich Parzani in unserer Mitte. Wir bitten dich, dass du ihn segnest an diesem Abend für uns und wir danken dir für sein Hiersein. Und dann bitten wir dich, dass auch an diesem Abend wieder neu dieses Wunder geschieht, dass deine wunderbaren Worte, die du uns gegeben hast, sich mit unserem Leben verbinden. Wir brauchen das, wir wünschen uns das, wir ersehnen uns das von dir. Gib deinem Wort auch an diesem Abend diese ganz besondere Kraft, die nur du deinen Worten schenken kannst. Und weil wir wissen, dass auch an diesem Abend unsere Jungschale, unsere Teams hier mit uns im Haus sind und auch ihr Programm haben, möchten wir dich auch für sie ganz besonders bitten. Tu ihnen wohl. Sei bei ihnen, in ihrem Programm, in dem, was sie hören, aufnehmen, miteinander erleben. Wir bitten dich einfach um das ganze Geschehen an diesem Ort, um dein Wirken durch deinen Geist. Wir unterstellen uns dir, wir hören auf dich, wir geben dir, unserem Gott, die Ehre. Amen.
Guten Abend. Vielleicht sind Sie, wie ich, ein begeisterter Gebraucher oder wie sagt man dazu, Gebraucher der Tageslosung, der Herrnhuter Tageslosung. Also wir lesen die in unserer Familie jeden Tag. Da muss man allerdings dann auch gleich dazu sagen, bei diesen isolierten Worten aus der Heiligen Schrift, eins aus dem Alten Testament, eins aus dem Neuen Testament, muss man sich zur Regel machen, Bibelworte sind nur richtig zu verstehen, wenn man den Zusammenhang liest. Denn das ist die einzige Verführung, die diese Losungsworte so haben. Wenn man sich darauf beschränkt und also nur so als Sprüche, als Aphorismen losgelöst sieht, dann ist das eine wenig hilfreiche Geschichte. Weil Worte aus dem Zusammenhang gerissen kann man umdeuten, missdeuten und missverstehen. Mit der heutigen Tageslosung, also ich wurde eingeladen und keiner hat mir befohlen, worüber ich reden soll. Dann schwirrt man da so hilflos in der Gegend rum und was macht man dann? Denkt, was ist an dem Tag die Losung? Und dann habe ich gesagt, das mache ich halt. Okay, wir lesen es auch. Bei dieser Tageslosung heute erstmal so, schon in der Auswahl, wie sie im Losungsbuch präsentiert ist, ist sie zusammengeschnibbelt. Da heißt es hier, nicht wahr, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge. Und dann springt's gleich und lässt den ganzen Satz aus, denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Das ist natürlich toll, so für einen Tag mal einzuprägen. Wir haben hier den Zusammenhang schon gelesen jetzt. Eigentlich muss man bei diesem Wort aber den größeren Zusammenhang nochmal sich ganz bewusst machen im 5. Buch Mose. Das ganze 5. Buch Mose, Fremdwort, manchen Bibeln auch drüber steht, Deuteronomium, das zweite Gesetz. Warum? Bei 5. Mose 5 steht nochmal dasselbe, was 2. Mose 20 auch schon steht, nämlich die 10 Gebote. Und warum ist das so? Weil das 5. Buch Mose ist, Israel ist an der Schwelle zum verheißenen Land, in der Wüste, heute lesen wir am Anfang, im Jordantal, also Osten, jenseits des Jordans, jordanische Teil, da geht's, der Jordangraben ist ja ziemlich breit, 10 Kilometer, und das ist auch so karstiges Land, Wüstenland, das heißt, die Israelis haben aus allem blühende Gärten gemacht, inzwischen bewässert, und beim Jordan da unten findet man kaum einen Tropfen Wasser mehr, weil der alles abgeleitet ist in die Gärten und die nicht mit ansehen konnten, was man wieder versteht, dass das gute Wasser des Jordans hineinlief ins Tote Meer und dann ungenießbar war bis auf Weiteres. Also da kommt wenig noch im Toten Meer an. Damals floss dann noch ein ordentlicher Fluss auch, wurde noch nichts für Bewässerung abgeleitet und auf der Ostseite lagert das riesige Volk Israel. Und Mose spricht zu dem Volk. Und er wiederholt nochmal alles. Was ist uns geschehen? Was haben wir in den letzten 40 Jahren seit der Herausführung aus Ägypten? Was haben wir erlebt? Und dann singt er zum Schluss ein Lied. Kapitel 32, das Lied des Mose. Und dann kommt unser Text und danach kommt eigentlich jetzt nur noch ein Kapitel, in dem der Segen des Mose über die 12 Stämme Israels kommt. Berühmte Chagall-Bilder in der Hadassah-Klinik, kann man das sehen. Der Text ist Kapitel 33 und dann in Kapitel 34, Mose wird aufs Gebirge geschickt von Gott und stirbt dort, letzter Blick ins verheißene Land. Er selber darf nicht hin. So. Um ein bisschen mitzubekommen, was das Zusammenhang, die Bedeutung unseres Textes hier ist, möchte ich wenigstens ein paar Sätze aus dem Lied des Mose Ihnen ins Bewusstsein rufen, aus dem Kapitel 32. Und da kann man sehen, hier wird deutlich, im Alten Testament schon deutlich, was im Neuen Testament natürlich auch gilt, was ist der Zusammenhang von Evangelium und Gesetz oder Gesetz und Evangelium? Wie rum auch man es. Martin Luther hat gesagt, wer das versteht, der ist wirklich ein guter Theologe. Und nur wer den Unterschied und den Zusammenhang von Gesetz und Evangelium versteht, der hat was begriffen. Nun denken manche natürlich, im Alten Testament ist das Gesetz, im Neuen ist das Evangelium. Das ist natürlich schon eher der erste Quatsch, den muss man richtig wegstreichen. Ich lese mal ein paar Verse, also zum Beispiel aus dem Lied des Mose, Kapitel 32, Vers 4. Er gebt unserem Gott allein die Ehre, denn ich will dem Namen des Herrn preisen, gebt unserem Gott allein die Ehre. Er ist der Fels, seine Werke sind vollkommen, denn alle seine Wege sind recht. Treu ist Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. Pures Evangelium, Gottes treue Liebe wird gepriesen. Er ist der Fels. Dann heißt es, das verkehrte und böse Geschlecht hat gesündigt wider ihn. Sie sind Schandflecken und nicht seine Kinder. Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk? Ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist's nicht er allein, der dich gemacht und bereitet hat? Was ist das für ein Ton? Er wird schon in dem Moselied vorweggenommen, dass Israel ungehorsam wird. Das war ja auch die ganze Geschichte schon, das hat Mose schon vorher gesagt, wie ist das gewesen? Diese wunderbare Rettungsgeschichte aus Ägypten und am Schilfmeer und die wunderbare Führung und dann aber die Meckerei und die Kritik und Gottes Gericht darüber. Sie haben sich aufgelehnt gegen Gott und gegen Mose. Es war auf und ab von Rettungserfahrung und von Empörung gegen Gott und Unzufriedenheit gegenüber ihm. Und Gericht Gottes. Schon die Tatsache, dass sie für die Strecke 40 Jahre brauchten, denn die kann man in deutlich kürzerer Zeit bewältigen, von Ägypten bis da gibt es einen ziemlich kurzen Weg, kommt man gleich bei Gaza unten raus. So, aber ist nicht so schlimm. Und die sind rumgeeiert 40 Jahre durch die Welt. Schon das war ein Gericht, das kurz sagte, keiner von diesen Typen werden lebend das Land sehen, von dieser Generation, die gegen Gottes Güte, gegen seine unverschämte Liebe und Rettung sich empört haben im Ungehorsam. Also das wird schon in diesem Lied deutlich. Oder nehmen Sie in Vers 10, da heißt es, er umfang ihn, er fand ihn, Gott fand ihn in der Steppe, in der Wüste, im Geheul der Wildnis. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Das kommt dann immer wieder mal vor. Gott hütet sein Volk wie seinen Augapfel. Das ist pures Evangelium. Oder dann im Vers 15. Als Jeschurun, das ist sein Name für Jerusalem und Israel, dann fett ward, wurde es übermütig. Er ist fett und dick und feist geworden und hat den Gott verworfen, der ihn gemacht hat. Er hat den Fels seines Heils gering geachtet. Also auch da ist das pures Evangelium. Gott hat gerettet, er hat geliebt, er hat geschützt. Und als es ihnen gut ging, ist das umgeschlagen in Gottes Verachtung, in Gottvergessenheit. Also das im Alten Testament, das Alte Testament beginnt in der Gottesoffenbarungsgeschichte damit, dass Gott die Welt schafft. Und der Schöpfungsbericht ist das pure Evangelium, dass Gott den Menschen schafft, zum Ebenbild ihn segnet, das ist reines Geschenk. Die Schöpfung ist ein Akt der Liebe Gottes. Das sieht man bis heute. Die Vielfalt und Komplexität des natürlichen Lebens, das Gott geschaffen hat, ist bewundernswert. Naturwissenschaftler sind nur selten Atheisten gewesen. Gab es auch welche von, aber meistens zum Staunen gekommen darüber. So, es ist Evangelium. Als dem Menschen das dann nicht genug war und er sagte, wir seien wie Gott, ich will die Sache, Laden gehört mir und ich bestimme mein Leben selbst, wir brauchen Gott nicht. Er soll uns helfen in der Not, aber wir bestimmen die Politik. Da kommt der Bruch. Aber wie geht's dann weiter? Dann kommt der Noah-Bund und der Noah-Bund ist zuerst einmal Evangelium. Er ist die Zusage der Erhaltung, obwohl der Mensch böse ist von Jugend auf. Dann aber spielt plötzlich das Gesetz eine Rolle, denn im Noah-Bund kommt zum ersten Mal in der Erhaltungsordnung, das ist ein Geschenk Gottes, da kommt das Gesetz, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Das heißt, Gott, man nennt das so eine Sandsackordnung, also so eine Not- und Erhaltungsordnung. Das ist ja eigentlich nicht der ursprüngliche Absicht Gottes. Gewalt und Tod, Blut vergießen. Und er ordnet an, dass gegen die Lawine des sich ausweitenden Bösen, der Gottlosigkeit, dieser Deich, mit Mitteln der Sünde, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen. Hier wird zum ersten Mal ein Gesetz. Das ist kein Rettungsgesetz, sondern das ist ein Erhaltungsgesetz. Da leitet sich staatliche Gewalt drauf, ein staatliches Gewaltmonopol. So sagt die Lehre, die Bibel uns, hat von Gott her einen Sinn, weil die Alternative ist das Recht des Stärkeren und so Lynchjustiz, jeder verteidigt sich selbst und die Starken machen den Schwächeren den Kopf ab und so. Das ist eine gnädige Ordnung, es ist kein Heil, es ist keine Rettung, Staaten und es gibt überhaupt keine Staatsform, die zum Heil führen kann. Wenn sie ihren Auftrag von Gott her erfüllt, dann ist es das Böse etwas einzudämmen. Und dazu gebraucht sie Gewalt und Androhung von Gewalt und deshalb ist ja immer die Gefahr, dass es überzieht und selber zum Unrechtstäter wird. Und das wird in der Bibel dann so weit ausgezogen, dass sie der Staat, der totalitäre Staat, der sein Konto überzieht, dann zu Antichristen wird. Und diese Tendenz ist immer drin. Da, wo Macht ist, sind immer die Versuchung, mehr Macht zu haben und totale Macht und alles zu bestimmen, was die Leute denken. Und so gibt es in aller staatlicher Ordnung immer auch diese innere Versuchung, nicht nur das zu tun, wozu Gott diese Erhaltungsordnung zugelassen hat und ermöglicht hat, also Böses einzudämmen und wo es geht, Gerechtes zu fördern, sondern wo das Konto überzogen wird und man totale Einfluss haben will, wie auch immer, es kann in allen Formen von Monarchie, Diktatur, Demokratiepartie passieren, dass das Konto überzogen wird. Da ist dann immer eine antichristliche Linie da drin. Also, aber die Bundesschlüsse sind immer zuerst Evangelium. Abraham-Bund dann. Er beruft den Abraham und ich will dich segnen, einen großen Namen, ein Volk aus dir machen, du sollst ein Segen sein. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das heißt, ein riesen Gnadengeschenk. Das Land wird verheißen, er hat es noch nicht, zieht er durch als Fremdling, als Ausländer auf Befehl, ist er unterwegs, dem es dauert noch ein paar Jahrhunderte, bis nach der Herausführung aus Ägypten. Ja, dann ist der nächste Bundesschluss nach der Befreiung aus Ägypten am Sinai, Mose am Sinai. Ja, und was ist der Bundesschluss? Zuerst Evangelium. Gott erwählt sein Volk, weil er es liebt. Du bist nicht größer als andere, du bist nicht besser als andere, ich habe dich geliebt. Er rettet dieses Volk aus Liebe und erwählt es. Das ist Evangelium. Und Gesetz, am Sinai gibt er die 10 Gebote und gibt dem Mose das ganze Gesetz. Und das wird dann hier nochmal zum Teil entfaltet im 5. Buch Mose, anderen Teile vorher schon. Ja, was ist die Rolle des Gesetzes? Die Rolle des Gesetzes ist jetzt, guck mal, ich schenke dir ein Leben, das ist Gnade in der Gemeinschaft mit mir in meinem Bund. Jetzt möchte Gott, dass das gelingt, dass das nicht kaputt gemacht wird sofort wieder. In Besserwisserei. Wie es bisher in der Geschichte immer war. Die Menschen wussten immer besser, wie es geht. Und machten kaputt, was Gott ihnen schenkt. Deshalb gibt er die Gebote. Die Spielregeln, die Lebensregeln im Bund Gottes. Wo liegt das Problem mit dem Gesetz? Wir kennen ja wir reden von Gesetzlichkeit und das ist ein negativer Begriff. Nein, das Gesetz Gottes ist immer ein Geschenk seiner Liebe, das hineingegeben wird in den Bund. Der Bund wird gestiftet aus Gnade und Barmherzigkeit. Da können wir nichts tun. Wir können Israel nichts tun. So ist auch im neuen Bund. Da können wir nichts tun. Das wird geschenkt. Gott stiftet den Bund. Er schafft den Bund. Aber weil er will, dass das nicht nur ein neuer Anfang ist, sondern auch ein gelingendes Leben in der Bundesgemeinschaft, deshalb gibt er ein paar Wegweisungen. So wird der Bund gelingen. Das Problem mit der Gesetzlichkeit, die immer eine große Gefährdung des Volkes Gottes war. Im Alten Testament, dann zur Zeit von Jesus, der Zeit des Neuen Testamentes und bis heute. Gesetzlichkeit war immer eine tödliche Gefährdung. Was ist denn Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist nicht, wenn jemand sich begnadigen lässt zum Kind Gottes, Vergebung der Sünden, in den Bund eintritt mit Gott und dann das Gebot Gottes geschenkt bekommt, dass da nicht nur ein schöner Anfang gemacht wird, sondern das Leben sich auch entfaltet. Was aber ist Gesetzlichkeit? Wo ist was Negatives? Weil Israel den Bund gebrochen hat, standen sie plötzlich vor der Frage, ja, wie kann man das denn wieder reparieren? Irgendwann haben sie kapiert, das war blöd, was wir da gemacht haben. Jetzt sitzen wir in der Patsche. Wir kriegen es richtig auf den Kopf von feindlichen Mächten ringsrum, während der Zeit auch als sie im Land waren, auch schon auf der Wüstenwanderung. Dann kapierten sie was. Ja, was macht man jetzt? Und dann kommt der Dreh, der alles verkehrt. Dann erinnern sich, da war doch ein Gebot Gottes. Ja, das haben wir übertreten. Ja, das müssen wir jetzt richtig halten, damit der Bund wieder in Ordnung kommt. Ich sagte, Moment mal, Der Bund ist nicht dadurch zu reparieren. Das ist wie mit einer Gebrauchsanweisung für, sag mal, so ein elektronisches Gerät. Kaufst du das? Kriegst du es geschenkt? Wie auch immer? Dann hast du eine Gebrauchsanweisung, ein Manual. Heute kriegt man das ja gar nicht mehr auf Papier, sondern guckt das dann im Internet nach oder wie? Da steht sie dann so. Und stell dir vor, du nimmst jetzt einen Hammer und haust auf das Gerät drauf, dass es nur so in durch die Gegend fliegt. Dann sagst du, funktioniert aber nicht. Gehst zum Geschäft und sagst, hier, das Ding funktioniert nicht. Ich sage, haben sie damit gemacht? Haben sie es liebevoll behandelt? Ja, mit Hammer. Ja, sagt er, sie müssten, das war eine Gebrauchsanweisung. Sie hätten sich nach der Gebrauchsanweisung richten sollen und es danach behandeln, hätten sie Freude daran gehabt. Ach so, sagen sie. Ja, dann machen wir das. Packen den Schrott zusammen, gehen nach Hause und sagt, ich habe eine Gebrauchsanweisung und jetzt, Moment mal, sagt der Experte dann, jetzt ist zu spät. Die Gebrauchsanweisung ist dazu da, um das intakte Gerät sachgemäß zu bedienen und Freude damit zu haben. Jetzt ist es aber Trümmerhaufe. Die Gebrauchsanweisung taucht nicht, um aus dem Trümmerhaufen wieder ein ganzes Gerät zu machen. Das können Sie jetzt nur noch verschrotten und Neues kaufen. Und dann können Sie auch wieder eine Gebrauchsanweisung sinnvoll anwenden. Aber wenn Sie meinen, Sie könnten anhand der Gebrauchsanweisungen das Gerät neu bauen, dann sind Sie schief gewickelt. Das geht nicht. Und das ist das, was wir Gesetzlichkeit nennen. Und gegen Paulus dann kämpft, weil er kannte das. Er war lange Zeit auf diesem falschen Trip gewesen. Ich repariere das, was nicht in Ordnung ist mit Gott, der Gemeinschaft mit Gott, indem ich sein Gebot halte. Dass ich damit, ich durch Tun des Gebotes Gottes werde ich versöhnt mit Gott. Dann sagt Gott, du bist okay, du hast das alles gehalten. So tickt der Mensch. Er sagt, Jesus, nein, das ist so kaputt, da kannst du nichts mehr reparieren durch Einhalten der Gebote. Das Gebot ist jetzt nur noch, wenn du jetzt in die Gebrauchsanweisung schaust, kannst du nur noch feststellen, wie schrecklich blöd du warst, als du das kaputt gemacht hast. Es wird dir jetzt durch die Gebrauchsanweisung gezeigt, wie total schief du lagst in deinem Lebensfall. Aber reparieren kannst du mit Hilfe der Gebrauchsanweisung dein zerstörtes Leben nicht. Du musst von Neuem geboren werden. Durch Vergebung der Sünden und durch Neuschöpfung durch den Heiligen Geist. Das kann nur Gott selber tun. Und wenn du dir das gefallen lässt, das kriegst du geschenkt. Wenn du das haben willst, wenn du umkehrst und das annimmst, dann kriegst du das geschenkt, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Und wenn du dir das schenken lässt und ein neues Leben im Gnadenbund beginnst, dann tut Gott dir ein Gutes zusätzlich und sagt, pass auf, jetzt möchte ich, dass das auch funktioniert, dass du auch Freude dran hast und ich auch. Und dass dein Leben in diesem Bund gelingt. Und dafür gebe ich dir jetzt meine Gebote. So, und das ist es. Gesetzlichkeit ist immer dort, wo Leute sagen, ich muss das tun, ich muss das tun, und dann bist du ein Christ. Das ist so im Menschen drin. Ich frage Leute, sind sie Christ? 90% der Fälle, kann ich schon drauf wetten heute, sagen sie, ich versuche einer zu sein. Ich sage, wieso versuchen Sie, einer zu sein? Ja, niemand ist doch vollkommen. Ich versuche, die Gebote Gottes zu halten. Also, Sie meinen, dadurch meinen Sie, würden Sie Christ, ja? Das ist richtig pure, klare Lehre des Islam. Ein guter Moslem wird man dadurch, dass man sich bemüht, das Gebot Gottes zu halten, so wie es im Koran steht. Man weiß ja nie, ob man es wird. Deshalb weiß man auch nie, ob man es genug getan hat. Und deshalb gibt es natürlich keine Heilsgewissheit. Ich kann mir immer nur, ich kann mir noch nie wissen, ob ich genug getan habe. Ja, wenn es an unserem tut, gibt es nie eine Gewissheit, haben nie genug getan. Es ist schrecklich zu sehen, wie ganz religiöse, fromme Menschen, die es auch mit der Bibel haben und die viel von Gnade geredet haben, wenn es ans Ende des Lebens gehen, plötzlich in die großen Nöte kommen, ob's wohl reicht. War ich treu genug in der Gemeinde? Habe ich treu genug die Bibel gelesen? Habe ich treu genug? Man weiß nicht, ob's reicht. Dann kommt plötzlich raus, im Grunde sind wir, wollten wir unser Leben reparieren durchs Gesetz. Das Gesetz hält uns den Spiegel vor und sagt, was wir alles kaputt und wie wir es kaputt gemacht haben. Und dann brauchen wir Begnadigung. Also Erneuerung kommt nur durchs Evangelium Begnadigung. Römer 3. Nicht wahr? Paulus kritisiert den Missbrauch des Gesetzes, weil Leute versuchen, durch Tun des Gesetzes vor Gott in Ordnung zu kommen, gerecht zu werden. Niemand wird dadurch gerecht, sagt er. Niemand. Es wird nur schlimmer. Durch Jesus, sein stellvertretendes Sterben am Kreuz, geschenkweise aus Gnade, wenn du das voll Vertrauen empfängst, durch den Glauben, wirst du so, dass Gott sagt, du bist okay, du bist richtig, du bist gerecht, mein Kind, versöhnt mit mir. So sagt er, lass dir das gefallen. Und dann, wenn du aus Gnaden versöhnt bist mit Gott und immer nur, der Grund ist immer nur, er hat's getan, er hat die Welt geschaffen, das ist seine Gnade, er hat Abraham berufen, das ist seine Gnade, er hat Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit, das ist seine Gnade, ist in Jesus Mensch geworden und hat am Kreuz uns versöhnt mit ihm. Das ist seine Gnade. Die Grundlage ist immer nur seine Gnade. Und das Leben, das wir dann führen, das ist ein zusätzliches zweites Geschenk. Dann sagst du, pass auf, jetzt glaub mir, dass ich dich liebe. Glaubst du mir, dass ich dich liebe nach allem, was ich dir geschenkt habe? Dann glaub mir doch auch, dass ich weiß, wie dein Leben gelingen kann. Dann glaub mir doch auch, dass ich mit jedem Gebot, das ich dir gebe, mit 10 Geboten und auch den anderen, dass ich nur eins will, dass dein Leben gelingt und dass euer Leben in Gemeinschaft gelingt, in der Familie, im Umgang mit dem Geld, mit dem Besitz, in euren Ehen. Begreift doch, dass man nicht leben kann, wenn man 7 Tage die Woche durcharbeitet. Kapier's doch, sagt er. Ein Tag Pause mit mir, sonst geht's nicht. Das schafft dein Körper nicht und das schafft deine Seele nicht. Oh, sagen wir, wenn du eine Prüfung hast und studieren musst und wenn du Geld verdienen musst und eine Firma gründest und so, dann muss man durcharbeiten und nicht gesetzlich sein. Plötzlich sagen die Christen, man muss doch nicht gesetzlich sein. Als wäre das, wenn du die klaren, vernünftigen Lebensgebote Gottes beachtest, die unterstellen jetzt wieder, als ob ich dadurch den Bruch reparieren will. Kann ich nicht. Ich lebe von der Gnade allein. Aber das Leben, das er aus der Gnade rettet und heilt, das möchte er, dass es so gestaltet wird, dass es gelingt. Verstehen Sie? Die Bedeutung, das Gesetz kann für uns diese Bedeutung des Spiegels haben, wo wir reingucken, wie viel wir kaputt, unsere Sünde wird uns deutlich gemacht. Aber es kann nicht dazu dienen, unser Leben zu reparieren. Aber wenn es neu geboren ist durch die Gnade und durch Jesus, dann kann das Gebot wieder, das Gesetz Gottes wieder die Rolle spielen. Gute Wegweisung zum gelingenden Leben und der Kraft des Heiligen Geistes zu sein. Es ist eine Zusammenhang von Evangelium und Gesetz. Und das ist jetzt ganz wichtig hier zu sehen, weil der Mose sagt hier, Mose kam, redete alle Worte dieses Liedes, also da war Evangelium und Gesetz drin. Es war noch einmal eine Erinnerung dran, Gott hat dir doch in Gnade all das Gute getan. Warum habt ihr denn das nicht kapiert? Als es euch gut ging und ihr fett wurdet, da habt ihr Gott vergessen und seine Gebote mit Füßen getreten und so. Er hat es immer wieder neu gemacht. Jetzt achtet darauf. Und dann sagt Vers 46, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge. So, was ist das? Der zweite Punkt, nehmt zu Herzen, wie geht denn? Das erste, Evangelium und Gesetz, wie verhält sich? Das zweite, nehmt zu Herzen, wie geht denn das? Wir müssen erst einmal nochmal klar machen, in der Bibel hat Herz eine etwas andere Bedeutung, als wir das im Deutschen gewohnt sind. Das ist eine Bildersprache. Jeder weiß, meint jetzt nicht, wenn wir Herz sagen, die Blutpumpe, die wir alle hier drin haben. sondern das ist jetzt übertragen gemeint, was hat das Herz für eine Bedeutung im Körper? Und so in der deutschen Entwicklung ist das doch mehr so gekommen, dass das Herz steht für Gefühl. Also Herz und so, Herzschmerz und so, was fürs Herz, das ist was fürs Gemüt, fürs Gefühl. Das ist ja auch nicht falsch, aber man muss einfach lernen, in der Zuordnung von Körperteilen zur Psychologie oder zum Erleben, da sind die Kulturen unterschiedlich und die von der Bibel geprägte israelische Kultur, die das Herz ist der Ort, wo das Denken zu Hause ist und die Willensentscheidungen, die zu Lebenswegen führen. Also das ist das Herz. Wenn in der Bibel von Gefühlen die Rede ist, dann sind es die Nieren. Die Nieren, das Gefühl sitzt in den Nieren. Und stachen mich meine Nieren des Nachts, das ist fürs Gefühl. Gut, muss man lernen, ist ja auch nicht so schwierig zu kapieren. Eigentlich ganz schön für uns, weil Herz bedeutet Steuerzentrum des ganzen Lebens. Also wo im Denken und im Planen und in den Entscheidungen dann das vorwärts getrieben wird, wohin geht's? Und das spielt im ganzen fünften Buch Mose eine große Rolle. Also hier heißt es dann nochmal, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge. Die ich bezeuge, das ist ein Wort, das heißt eigentlich, die euch heute einschärfe. Die ich euch heute einschärfe. Und im sechsten Kapitel des fünften Buch Moses, da steht das berühmte Höre Israel. Das ist sozusagen das Grundbekenntnis des Volkes Israel. Und da geht es auch nochmal um das Herz besonders. Also höre Israel, Jahwe, dein Gott ist einer. Jahwe ist einer. Und dann heißt es, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft. Da ist es nochmal, vom Steuerzentrum des Lebens her, da soll das Wort hineinkommen. Jetzt fragt man sich, wie kommt es denn dahin? Nun, das ganz, ganz äußerlich und normal. Es kann mich, in mir kann nichts zum Antrieb werden, was ich nicht auch wirklich weiß und kenne. Deshalb haben die Engländer ja schon in ihrer Sprache die Lösung gefunden. Die sagen, auswendig lernen heißt knowing by heart, vom Herzen her kennen. Die haben es schon mehr begriffen. Nur was ich auswendig kann, kann ich im Alltag anwenden. Denn wissen, wenn wir im Alltag in irgendwelchen Problemen stecken, dann haben wir ja keine Zeit, nach Hause zu rennen und an den Bücherschrank zu gucken, wo ist die Bibel und wo ist die Konkordanz und steht zu dem Problem irgendwo was dran? Na, die Möglichkeit hat man in der Regel nicht, sondern man muss reagieren in einer Situation, die vielleicht sehr schwierig ist und wo alles auf Spitz auf Knopf steht und man vielleicht alles ganz falsch machen und kaputt machen kann, nicht nur das eigene, sondern auch andere Leute leben. Was soll ich jetzt tun? Was ist jetzt richtig? Und ich kann nur entscheiden, wenn ich schöpfen kann aus dem, was in meinem Steuerzentrum zur Verfügung ist. Was ich auswendig weiß. Also inhaltlich jedenfalls auswendig weiß. Geht ja gar nicht um Wort für Wort oder so, aber was ich nicht wirklich auswendig weiß, das kann ich im Alltag nicht anwenden. Deshalb muss man bedauern, dass der Kulturfortschritt dazu geführt hat, dass wir nur alle lesen und schreiben können, bis auf 7 Millionen Deutsche, die das nie können, also 7 Millionen Analphabeten in Deutschland, trotz Schulbildung. Aber die meisten können lesen und schreiben und das ist natürlich in vielen Kulturen nicht der Fall. Und wir finden das natürlich toll, dass wir alles aufschreiben können und das deshalb nicht im Kopf haben müssen. Warum soll ich das alles wissen? Man kann ja alles googeln. Steht ja alles irgendwo im Internet. Das hat im Grunde jeder, früher dachte man, das googeln, Google-Hupf wäre ein Kuchen, aber heute weiß jeder. Ich bin begeistert, meine Frau, die sagt, googeln wir mal. Und dann allem dem, was wir nicht wissen, da googelt man mal und dann hast du sofort eine tolle Erklärung und so. So, das ist irre. Was bedeutet das? Das ist natürlich ein Wahnsinnsreichtum. Es ist eine Entlastung unseres Gedächtnisses. Und je weniger ich behalten muss, desto bequemer das Leben. Auswendig lernen war sowieso wie Folter in der Schule. Konfirmandenunterricht mit auswendig lernen. Was müssen das für Pfarrer gewesen sein, die solche Tierquälereien an Menschen vollzogen haben? Ne? Auswendig lernen. Paul Gerhardt, 11 Strophen auswendig lernen von so einem Lied. Nun gut, kann man darüber spotten, hat alles sein Pro und Contra. Nur, was ich nicht auswendig weiß, werde ich nicht anwenden im Leben. Und wer die Bibel nicht zu großen Teilen, in den wesentlichen Teilen, so verinnerlicht hat, dass er nicht nachschlagen muss, ob dazu was drin steht oder nicht, der kann es nicht anwenden, ganz schlicht und einfach. Nehmt es zu Herzen, heißt, ladet es rein in euer Personenzentrum, sodass das, was im Wort, was Gottes Wort sagt, dass das euer Denken und euer Handeln bestimmt. Euer Denken und Handeln. Denn unser Leben wird ja dadurch gesteuert, dass schon, wenn wir einen Gedanken denken, dabei die Wegweisung Gottes eine Rolle spielt. Wenn ich die aber gar nicht weiß, wenn ich da erst ein Buch aufschlagen muss, um das mühselig zu lesen, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich von dem, was in mir ist, bestimmt werde. Und deshalb, wir beobachten das ja heute. Ich meine, natürlich, es gibt kein Vakuum. Alle Fernsehabendprogramme verkünden eine Ethik. Umgang mit Besitz und Sexualität wird in allen Fernsehprogrammen wird eine Lebensform vorgeprägt. Und man guckt das, weil es einen interessiert. Und man lädt da sein Herz damit voll. Man hat das präsent und danach steuern wir dann. Denn wir steuern immer unwillkürlich. So. Und das meint Paulus. Der Mose wusste das. So wird es sein. Er hat das ja schon erlebt, er hat das schon erwähnt. Wenn die genug zu essen haben, dann haben sie schon Gott bald wieder vergessen. Und wenn sie Probleme haben, haben sie so viel zu tun, dass sie zu allem Zeit haben und so viel Mühe, aber für Gottes Wort haben sie keine Zeit. Deshalb, bevor man in Israel lesen und schreiben lernte, lernte man die Bibel auswendig. Das kann man bis heute an der Sprache nachweisen. Deshalb hat die hebräische Sprache keine Vokale. Und manchmal so Pünktchen und Häkchen drüber und runter. Lernen Sie mal Hebräisch, Ivrit in Tel Aviv. Werden Sie Straßennamen lesen, stehen nur die Konsonanten, also T, H, M, L. Und könnten ganz verschiedene Worte sein, weil die Vokale stehen da gar nicht. O, I, E steht da gar nicht. Aber weil Sie es alles mal gelernt haben, kann man das wiedererkennen. Das heißt, Jungs und Mädchen, Israel, haben zuerst die Bibel auswendig gelernt. Und dann haben sie Lesen und Schreiben gelernt. Und dann war es auch nicht so schwer. So rum wird's. Das muss man sich manchmal historisch, man kann das Rad ja nicht zurückdrehen. Ich will Ihnen nur deutlich machen, wir haben durch die Art und Weise, wie wir moderne Menschen leben, über das Internet wird ja noch gesprochen, wir sind wahnsinnig stolz darauf. Ich auch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich ohne mein iPhone noch meine Tage organisieren würde. Und ohne Laptop und Internet. Das ist für mich völlig unvorstellbar. Aber das ist viel Gewinn dabei. Aber wir verlieren in unserem Gedächtnis, in unserem Denken und Wollen und tiefsten Empfinden im Steuerzentrum unseres Lebens die Präsenz des Wortes Gottes. Und das ist natürlich kein Naturgeschehen. Das muss man auch nicht klaglos hinlegen. So kannst du machen, nichts musst du gucken. So, nein, da muss man gegen ansteuern. Deshalb bestehen Missionare in allen Kulturen bis heute darauf, dass ein Volksstamm, der noch keine Schrift hat, wenn es Evangelium hört, ein Lesen und Schreiben lernt und die Schrift in Schriftsprache kriegt und das lernt. So haben wir im Abendland Europa Lesen und Schreiben gelernt, wegen der Bibel. Natürlich wegen der Bibel. Und wenn heute sagen, heute liest keiner mehr Bücher, dann sagt man, okay, habt ihr gemerkt, wir haben ein Problem? Im Glauben kann nur wachsen, wer die Bibel liest. Und wenn er es von Natur aus nicht keine Lust hat, dann liest das.
weil er ein Hirn hat zum Denken und kapieren kann, ich bin ein verantwortliches Wesen und Gott sagt mir, was mir gut tut. Und ich bin keine Marionette, die Gott hampeln lässt und an irgendwelchen Fäden zieht, ohne dass ich weiß, was hier passiert, sondern ich bin ein Ebenbild Gottes, eine Person, zu der er spricht, die er würdigt, Antwort zu geben. Aber ich kann nur eine Antwort geben, wenn ich sein Wort auch gehört habe. Also gibt's hier kein Rumlamentieren, es wäre alles so schwierig heute. Es geht nur darum, Bibel lesen, Bibel auslegen, Bibel auswendig lernen und anwenden. Interessanterweise, hier kann man ja, woran man erkennt, dass jemand was zu Herzen genommen hat, sodass es tief innerlich im Personenzentrum jetzt zu Hause ist und von da aus, woran erkennt man das? Der sagt, hier, nehmt zur Hand, das in der Losung heute unterschlagen wird, ist auch ein schwaches Bild. Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich euch heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun. Also, das ist doch völlig klar, wenn ich mir selber Gottes Wort und Wegweisung, sein Evangelium und seine Wegweisungen geboten, einverleibt habe, sodass ich kapiere, das ist für mein Steuerzentrum absolut, das ist das Betriebssystem. Ohne das wird das Leben nicht gelingen. Wenn das mir so wichtig ist, dann habe ich natürlich nur einen einzigen Wunsch, wenn ich Kinder habe, dass ich das meinen Kindern vermittle. Denn Liebe will diese Kinder, die ich so sehr liebe, da möchte ich, dass die lebensnotwendige zur Ausstattung bekommen. Nun ist das ja leichter gesagt als getan und ist heute schwerer als je zuvor. Wenn man Verantwortung in der Erziehung seiner Kinder hat, das zu verwirklichen. Weil das ist auch ein Fortschritt, den wir haben. Die Zeiten längst vorbei sind, wo Leute isoliert im Dorf lebten und die Eltern und die Verwandten die einzigen Erzieher und der Lehrer die einzigen Erzieher waren. Heute erziehen schon junge Kinder, werden über TikTok erzogen, von denen die Älteren zum Teil gar nicht wissen, dass es das gibt und was das ist und wie das geht. Das weiß heute jeder, dass alle Teenager natürlich und je jünger die Kinder sind, desto nur so ganz alte Opas wie ich, die sind bei Facebook. Aber das sind nur Steinzeitmenschen heute noch. Und es gibt ja auch Leute, die noch nicht mal wissen, was das ist. Machen Sie sich nichts, Sie haben nichts verpasst. Das Leben ist analog. Aber wir haben, und unsere Kinder werden von so vielen erzogen, da haben Eltern zunehmend den entschwindenden Einfluss. Das macht die Sache natürlich nicht leichter. Und dann ist das nochmal schwer, wenn man jetzt Eltern mit der ganzen Inbrunst der Liebe sagen, ich will aber meinen Kindern die Gebote Gottes beibringen, weil das Leben kann doch nur gelingen, wenn sie, dann darf man auch wieder nicht in die Falle der Gesetzlichkeit laufen. Was ist denn die Gefalle der Gesetzlichkeit? Die hat Jesus kritisiert. Das hat er an den Pharisäern kritisiert. Und hat ihnen gesagt, sie legen, Matthäus 23 nachzulesen, sie legen anderen ein Joch auf, Lasten auf und denken nicht daran, selber es mit dem kleinen Finger anzurühren. Das heißt, die große Herausforderung für uns, wenn wir andere prägen wollen, ist nicht, was wir ihnen sagen, sondern wie wir leben. Wie wir leben. Und es wird uns als Christen vorgeworfen, gerade in den Moralfragen, gerade wenn es um Sexualität geht. Da wird es heute die Kritiker sagen, die am lautesten schreien, Moral und Gesetz und alles ganz schrecklich, haben wahrscheinlich das meiste Dreck am Stecken. Und dafür gibt es in den letzten 10 Jahren furchtbare Beispiele von Super-Evangelisten und christlichen Gemeindeleitern, die am lautesten gebrüllt haben gegen Ehebruch und Homosexualität und so. Und wo dann rauskam, sie haben ein schweinisches Leben geführt mit doppeltem Boden. Und haben das genial vertuscht. Ganze christliche Werke, große christliche Werke, sind in den letzten Jahren zusammengebrochen darüber. traurige Geschichte. Und in unserer Zeit, wo nichts verborgen bleibt, werden solches heuchlerische Doppelleben immer irgendwann entlarvt. Das heißt, unser Problem ist in den Familien immer, die Kinder wissen ja sowieso, was unsere Überzeugung ist. Predigen kann man sich in der Familie weitgehend sparen. Man darf sehr sparsam mit Worten sein. Aber man soll sehr, sehr gläsern sein in der Art und Weise, wie Kinder unser Leben sehen. Wie gehen wir mit unserer verkorksten Sexualität um, mit den Sünden, die wir auch begangen haben? Was bedeutet das? Ist das je zur Sprache gekommen? Wissen Sie eigentlich, dass wir alle gebrochene Menschen sind und so? Das heißt, es gibt keine Garantie. Also hier, ja, aber es ist ein Zeichen dafür, wenn ich es im Herzen trage, das Wort Gottes, das Evangelium und das Gebot der Wegweisung, dann möchte ich es meinen Kindern einschärfen. Ich möchte es ihnen sagen, ich möchte, dass sie es wissen. Aber Jesus sagt, pass auf, dass euer Leben nicht lauter predigt als eure Worte. Denn wenn das Evangelium lässt sich, habt da als Seelsorger eine Menge schmerzliche Beobachtungen machen müssen und Erfahrungen gemacht, dass Kinder das Wort Gottes eingeprügelt werden sollte. Solange du hier bist und die Füße hier unter den Tisch setzt. So. Wer drückt, zerbricht. Das ist nicht einschärfen. Man wird dann ganz hilflos und schreit zu Gott, Herr, hilf. Wir wissen es nicht, du kannst niemanden zwingen. Du kannst nur auf Knien Gott anflehen, hilf, dass die geliebten Kinder und wem man sonst sagen will, dass sie spüren, dass dein Evangelium so gut tut. Auch wenn sie jetzt gerade mal durch eine Phase gehen, wo alle ihnen gesagt haben, ist doch alles Quatsch, macht doch nicht. Krokolorus der Alten glaubt doch nicht. Habt Geduld. Weint euren Kummer in die Tränen. Die Tränen werden gezählt bei Gott und wir vertrauen ihm in unseren Gebeten, dass sein Atem ganz lang ist. Also nehmt zu Herzen. Wie geht das? Keine leeren Worte ist das, Dritten sagt es. Keine leeren Worte, denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. Was ist leeres? Was sind eigentlich leere Worte? Ja, leere Worte sind einfach, die nicht halten, was sie versprechen. Also ich meine, leere Worte sind auch leere Worte, die bedeutungslos sind. Frommes Geplapper, manchmal, das gibt es unter uns Christen auch. Dass fromme Sachen gesagt werden, wie Schall und Rauch. Aber wenn du sagst, was hat er eigentlich gesagt? Was ist das eigentlich? Das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Das sind alles Worthülsen, das ist eines. Das ist schon, kann schon eine Angst sein, wenn man so, wie unser einer predigt und so, meine Güte, so Bibel zu uns zu halten, zu predigen und die Leute sich nachher fragen, was hat er eigentlich gesagt und fällt dir nichts mehr ein, dann möchtest du ja gleich die Kugel geben. Also es gibt Worte, die haben keinen Inhalt. Aber noch schlimmer ist natürlich Worte, die versprechen und es nicht halten. Im Jesaja 55 heißt es das mal, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, sondern dass es ausrichtet, wozu er es uns erst gegeben hat. Das heißt, es bewirkt immer das. Es bewirkt immer. Oder Petrus in der Krisensituation, Johannes 6, sagt zu Jesus, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also Worte, die ewiges Leben schaffen. Das heißt, wir haben bei dir erlebt, dass dein Wort schafft, was es sagt. Und es hält, was es verspricht. Es ist nicht leer. Und das bedeutet zum Beispiel, das Wort des Zuspruchs der Vergebung, das schafft, was es sagt. Auf die Bekenntnis der Sünde. Zu lesen ein Wort der Heiligen Schrift, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Oder 1. Johannes 1, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von allem Unrecht. Gottes Wort hält, was es verspricht, es vollzieht. Oder auch in der Seelsorge sich das zusprechen zu lassen von einem Bruder oder einer Schwester. Auf die Beichte, auf das Bekenntnis der Sünde hin, vor Gott. Im Namen von Jesus darf ich dir zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. So wahr Jesus für dich gestorben und auferstanden ist. Gnade. Bonhoeffer hat den Satz gesagt, in dem Zusammenhang, das Wort des Bruders ist stärker als das Wort in deinem Herzen. Für die Seelsorge von Beichte und Zuspruch der Vergebung der Sünden. Es ist ein gefolles, kein leeres Wort, wenn der Seelsorger, ein Seelsorger einem anderen zuspricht, auf dein Bekenntnis hin, weil Jesus es gesagt hat, spreche ich dir zu, dir ist deine Sünde vergeben. Und dann natürlich bei den Geboten Gottes. Das finde ich, je länger ich, das muss ich nochmal sagen, dass ich das, manchmal stehe ich neben mir so selber, neben meinem Sessel, wenn ich da morgens meine Bibel lese und gucke mir selber zu und ich freue mich über der schieren Tatsache, dass ich in das Wort Gottes, das ich lese, verliebt bin. Ich liebe es, ich sauge es, ich freue mich aufs Bibellesen. Ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich das aus Pflicht dann tun musste, weil ich unter dem Gedränge der Zeit meinte, ich hätte anderes wichtiger zu tun und dann mich zusammenreißen musste, um 15 Minuten rauszuhalten und dann doch gemerkt habe, es tut mir gut. Aber jetzt muss ich sagen, ich freue mich, ich genieße es, mich ihm auszusetzen. Bei jeder Predigt, die ich irgendwo halten muss, wo jemand einen Bibeltext hat und ich sage, den verstehe ich jetzt nicht, weiß gar nicht, kann man darüber predigen, da sage ich, Herr, ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Stunden, wo ich dieses Wort durchkaue, lese, Deutsch, Hebräisch, Englisch, alles nochmal, von vorne nach hinten, andere Übersetzungen durchkaue und höre, bis ich kapiere, was du mir zu sagen hast, was ich noch nie gehört habe. Und ich habe noch nie erlebt, dass das nicht passiert. Das kann ich Ihnen sagen. Mich haben Leute gefragt, du predigst dein Ernstes, ich predige ja wirklich, seitdem ich 24 bin, eigentlich dauernd. Und bis heute, fast jede Woche, mindestens eigentlich viermal. So, das ist, und ich sage, wie kann man das sagen, die Leute? Es ist einem doch nicht, ich sage, mir ist immer ganz schlecht. Aber ich habe noch nie erlebt, dass wenn ich anfange, mich mit dem Wort Gottes intensiv zu beschäftigen, dass das Wort Gottes mich nicht überwältigt hat. Mich erwischt hat an Punkten, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, wo es mir manchmal so weh getan hat, wo mir es manchmal so gut getan hat, aber es war jedenfalls so neu, selbst bei Worten, die ich 100-mal gelesen hatte und nicht auswendig konnte, mir vorkam, habe ich die nie gesehen? Warum habe ich das eigentlich nie gesehen? Er sagte, ich habe es dir jetzt gezeigt. Wissen Sie, das ist das, was wir brauchen. Diese Erfahrung, die Emmausjünger machten, als sie dann sagten, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg, der auferstandene Jesus, und uns die Schrift öffnete. Das ist das Geheimnis der Bibel. Dass immer der auferstandene Jesus im Heiligen Geist dabei ist und mitgeht. Und wenn wir ihn nur reden lassen, dann werden wir immer und immer wieder diese Erfahrung machen, dass aus enttäuschten, frustrierten Herzen, die nichts verstanden, das war ja Emmausjünger, sie sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Deshalb habe ich auch keine Angst, ich habe noch so viele Passagen in der Bibel, mit denen ich nicht zurechtkomme. Ich habe da auch gar keine Angst davor, weil ich vielleicht habe ich ja noch Zeit, gibt er mir noch ein paar Stunden in meinem Leben, dass er mir an diesen Stellen nochmal mein Herz zum Brennen bringt. Weil es sind noch nicht alle Passagen der Bibel bei mir so, dass ich beim Dranlesen sofort in Flammen stehe vor Begeisterung. So, meine Zeit ist um, deshalb spare ich mir den vierten Punkt. Ich kann ihn ja selber, Sie können ja selber drüber nachlesen, denken, warum, wie das eigentlich zusammenhängt, dass wenn man das dem Wort Gottes so vertraut, dass man dann erfährt, durch dieses Wort werdet ihr lange leben in dem Lande, in das ihr zieht, über den Jordan, um es einzunehmen. Wie war es denn? Sie zogen ein, eroberten das Land, vergaßen ganz schnell, dass Gott ihnen es geschenkt hatte, waren selbstsicher, erlebten ein deutsches Wirtschaftswunder, verliebten sich in die Häuser, die sie gebaut hatten, in die Autos, die sie kaufen konnten, in das Vieh, das sie machen konnten. Sie verliebten sich all das. Sie hatten Sicherheit, sie brauchten Gott nicht. Sie hatten plötzlich keine Zeit mehr für Gottesdienste und Bibellesen und Beten. Sie waren so voll beschäftigt und waren voll abgefüllt damit. So, und dann passierte schon im Jahre 722, Nordreich, 10 Stämme werden von Assyrern aus dem Land getrieben. 140 Jahre, knapp 140 Jahre später, 587, wird Jerusalem zerstört und Süden nach neubabylonische Gefangenschaft ins Exil. 70 nach Christus, Jesus kündigt es an, wird der Tempel in Jerusalem zerstört, Israel vertrieben. Sie haben das gemerkt. Lange leben im Lande, die Landverheißung gilt. Aber Gericht Gottes gilt auch. Und wir erleben in unserer Zeit, dass Israel selbst in der Landverheißung Gott wieder neu fängt und sie sind wieder im verheißenen Land. Aber Paulus, Römer 9-11, sagt, Gott hat seine Treue nicht gebrochen. Er hat sein Volk Israel, auch dieses Volk, nicht aufgegeben. Ja, er hat den Bund erweitert, er hat die Heidenvölker eingepflanzt, ihr gottlosen Hunde, seid eingepflanzt worden aus Gnaden und ihr dürft zum Volk Gottes jetzt als eingepfropfte Zweige. Aber Israel ist nicht verworfen. Das Geheimnis, Römer 11, sagt er am Ende, Israel als Ganzes wird versöhnt sein mit Gott, den Messias erkennen. Was hat das mit der Landverheißung zu tun? Viele fragen das heute, ist ja eine brandaktuelle Geschichte wieder im Augenblick. Ne? Haben die denn ein Recht auf das Land? Gott ist treu, ich gehöre zu denen, die sagen, ja, dass Israel in das weiße Land gekommen ist, ist vor unseren Augen eine Erfüllung der Geschichte Gottes. Aber es gibt keine Zukunftsgeschichte Israels ohne den Messias Jesus. Deshalb verstehe ich, es gibt auch meine christlichen Brüder, die wissen sehr viel über die Geschichte und da spielt Jesus überhaupt gar keine Rolle. Wenn wir das ganze unendliche Not in Israel und um Gaza jetzt ansehen und sagen, wie soll das alles noch einmal werden und dieser weltweite Hass auf Israel, ja, vieles davon in der Bibel gesagt. Wir spüren etwas und es macht uns ratlos und hilflos. Wo soll das hinführen? Eins ist klar, es wird ohne Jesus keine Lösung für Israel und für die Völkerwelt geben. Aber es wird sich um Israel kristallisieren. Gott ist treu. Und wir werden daran buchstabieren, dass nur wer den Bund, den er stiftet im Messias Jesus, wer sich den schenken lässt und treu ist dem Worte Gottes, wird bleiben in der Verheißung. Im Neuen Testament heißt es dann, und die Verheißung, das verheißene Land ist dann die Ruhe Gottes. In der neuen Welt Gottes, im neuen Jerusalem, in der Gerechtigkeit wohnt. Alle Tränen abgewischt werden. Da ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und heute heißt es dann, wie Hebräerbrief, das zitiert Psalm 95, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das gilt immer jetzt. Wir sind nicht die Ratgeber Gottes. Ich bin da sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht, wie die Geschichte Gottes im Einzelnen geht. Manche wissen da mehr, ich weiß da wenig. Fragen Sie mich nicht. Aber ich weiß, dass Gott seine Verheißung erfüllen wird und dass er das letzte Wort der Weltgeschichte bringt und dass er seinem Volk Israel die Treue hält und dass die Schlüssel zum Weltfrieden, zum Shalom Gottes, der Friedefürst, Jesus Christus, Jesus Messias ist. Und dass heute, wer auch immer wir sind, es heißt heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Lasst uns beten. Ach Herr, Wir danken dir für dein heiliges Wort. Wir bitten dich, dass unsere Herzen, unsere Gewissen nicht stumpf werden, dass wir nicht fett und selbstgefällig werden, sondern empfindsam für deine Wegführung. Und wir schauen aus nach dem Trost und dem Frieden, den allein du geben kannst, auch deinem Volk Israel, auch in der Völkerwelt, preisen dich darüber, dass du deine Völker, dein Volk, deine Gemeinde sammelst zu deinem Ziel in Herrlichkeit. Amen.